herzlich willkommen nochmal im ersten Monat des Jahres 25. Dieser Januar ist wieder ein Veganuary und vielleicht habt auch ihr Lust, dabei zu sein. Ich finde es zum Jahresstart eine wunderbare Gelegenheit, die Welt der pflanzlich basierten Ernährung mehr zu entdecken und sich darin auch einfach mal auszuprobieren. Mit meinem Werbepartner Koro und dem riesigen Angebot an veganen Produkten macht der Einstieg Spaß und er gelingt easy. Wie wäre es denn zum Beispiel mal mit einer veganen Woche? Im Shop gibt's dafür nicht nur die Zutaten, die ihr braucht, sondern auch eine eigene Rezeptewelt voller cooler Ideen für vegane Gerichte. Mein persönlicher Favorit, vegane Frikadellen mit Nudeln und Champignon-Pfefferrahmsoße. Yummy. Zum Nachtisch dann eine Banane mit Dattel-Cashew-Creme mit Vanille und fürs Immunsystem in kalten Tagen den Bio-Ingwer-Shot. Und wen von euch der große Pistazien-Hype auf Social Media auch gepackt hat, mein Tipp, Pistazienmus oder die Creme, beides mega. Das Online-Sortiment, das ist riesig und ich finde, man verliert sich geradezu drin. Auch ich entdecke hier jeden Monat was Neues und ich bin wirklich dankbar und sehr happy über diese Zusammenarbeit. Vor allem, weil auch ihr was davon habt. Auf www.koro.com gibt es mit dem Rabattcode GETHAPPY, zusammengeschrieben ohne Ausrufezeichen, 5% aufs komplette Sortiment. Ich wünsche euch viel Spaß beim Shoppen und jetzt geht's los.
Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag mit dabei seid. Ich hoffe, das Jahr 2025 hat einigermaßen entspannt begonnen. Ihr groovt euch immer mehr ein und könnt den Fuß nach wie vor ein bisschen vom Gas nehmen. In dieser Folge spreche ich mit der Familien- und Paartherapeutin und Autorin Anouk Bindels über die Weisheit von Trauma. Anouk ist nicht nur Therapeutin, sondern sie hat selbst eine lange Geschichte von Traumaheilung hinter sich, die sich bei ihr vor allem körperlich durch schwere Diagnosen gezeigt hat. Sie teilt nicht nur in diesem Gespräch, sondern auch in ihrem Buch Die Weisheit von Trauma so unglaublich wertvolle Erfahrungen und Erkenntnisse, durch die wir alle ganz viel lernen können über uns. Ich habe sie im November beim Find Your Flow Festival in Basel backstage spontan treffen dürfen. Deswegen werdet ihr in dieser Folge immer mal wieder Hintergrundgeräusche hören, die ihr so normalerweise aus diesem Podcast nicht gewohnt seid. Wir mussten auf die Schnelle einen einigermaßen ruhigen Raum finden zwischen Tausenden von Besuchern. Ich bitte, diese kleinen Soundeffekte zu entschuldigen und hoffe, dass ihr euch aus diesem Gespräch ganz viel für euch und eure Reise mitnehmen könnt. Liebe Anouk, ich freue mich so sehr, dass du mein Gast bist in dieser Woche. Herzlich willkommen.
Danke, ich freue mich auch.
Du bist Paartherapeutin, Familientherapeutin, Psychologin, Autorin, Speakerin und wir beide werden uns in der nächsten Stunde ein bisschen austauschen über die Weisheit von Trauma.
Ja.
Denn so lautet der Titel eines deiner Bücher.
Ja, stimmt.
Die Menschen fangen an zu begreifen, welches Ausmaß Trauma, Traumafolgen, Traumadynamiken haben. Wann bist du das erste Mal damit auch als Psychologin in Kontakt gekommen?
Eigentlich schon meine ganze Karriere, weil ich habe angefangen als Suchtspezialistin und dann begegnet man natürlich viel Trauma. Ich habe immer als klinisch Psychologe und Psychotherapeutin gearbeitet in der Klinik. Suchtspezialist. Und mir wurde immer mehr klar, dass wie wir unsere Kindheit erleben, was in unserer Kindheit passiert, dass da Trauma passiert, dass wir dann auch süchtig werden. Aber dass dieses Trauma-Bewusstsein ist erst seitdem Bessel van der Kolk und Peter Levine und Gabor Maté die Bücher rausgebracht haben, das ist jetzt so 10, 50 Jahre, 15 Jahre her. Mhm. Und da wurde auch in meinem Spezialismus mehr das Wort Trauma genutzt. Weil wir wussten ja schon vom Zweiten Weltkrieg über posttraumatische Stressstörung. Das hat dann auch angefangen, in den Jahren 50 studiert zu werden. Aber in meinem Psychologiestudien war nur so kurz über Trauma. Und erst in meiner eigenen Praxis und durch meine eigene Erfahrung mit Krankheit wurde mich bewusst, dass ich selber auch traumatisiert war. Und vorher habe ich das nie so gesehen. Und dieses Traumabewusstsein, dieses Trauma-Informiert-Werden, diese Traumasensibilität ist erst seit 10 Jahren in meinem Leben.
Man hört es an deinem zauberhaften Dialekt. Du bist ursprünglich aus den Niederlanden.
Ja, stimmt.
Und wie beobachtest du dort die Entwicklung, wie Trauma auch seinen Weg findet in die Kliniken, in die Praxen? Weil ich doch das Gefühl habe, dass es immer noch es gibt mittlerweile sehr viele Menschen, die verstehen, Trauma ist mehr als eine Kriegserfahrung oder Trauma ist mehr als ein Unfall.
Ja.
Trauma kann in einer ganz normalen Familie geschehen. Wie ist es in Holland derzeit oder wie nimmst du es in der ganzen Welt wahr, was das Bewusstsein angeht?
Bei uns ist es so, dass erst jetzt die letzten 3-4 Jahre, seitdem die Bücher rausgekommen sind, mein Buch heißt Weisheit des Traumas. Es ist ursprünglich ein holländisches Buch, es ist aber übersetzt nach dem Deutschen und Spanisch und Englisch. Und das hat mir gezeigt, dass dieses Trauma informiert werden, dieses Trauma sensibel werden, dass das etwas ist, was die Welt braucht. Aber in viele verschiedenen Ebenen. Und bei uns ist es so, dass jetzt in die Kliniken man mehr traumainformiert ist und traumasensibler wird. Aber es ist am Anfangsstadium. Weil ich habe auch, neben dass ich unterrichte, traine, Speaker bin, habe ich auch eine Ausbildung für Therapeuten, aber die ist nur in Holländisch, wo die Ausbildung heißt Traumasensitivität entwickeln. Für Professionals. Das heißt, dieses Entwickeln von dieser Traumasensibilität oder traumasensitiv werden, ist etwas, was die letzten Jahre erst rauskommt. Und bei uns ist jetzt auch das Buch von Gabor Maté, sein Buch, wo er spricht über die Mythe vom Normal, ist übersetzt. Und seitdem, und ich bin auch einer seiner Therapeuten, ich habe mich darin weitergebildet, und erst jetzt bemerke ich dieses Interesse. Unsere Ausbildung ist immer voll. Wir haben eine Warteliste und es gibt Ärzte, es gibt Anästhesisten, es gibt aus jedem Feld, aus dem Schulsystem, aus dem Juristensystem, eigentlich alle Systeme, wo wir Traumasensibilität und Trauma-Awareness, Bewusstsein brauchen. Weil das ist etwas, was es nötig hat für unsere Professionals eigentlich.
Für unsere Gesellschaft, ne?
Ja, ja, aber die Leute, die mit Menschen arbeiten, sind sich überhaupt nicht bewusst, wie sie eigentlich andere traumatisieren. Auch durch ihre Begegnungen, aber auch durch ihr Verhalten, aber auch durch ihr Denken. Und das ist mir selbst klar geworden, wie ich Patientin wurde. Bis 2007 war ich als Kind mal Patient, aber ich habe nie gewusst, wie tief diese Erfahrung, was ich als Kind erlebt habe, weitergearbeitet hat in mein Verhalten. Und woher all meine Bewältigungsstrategien eigentlich gekommen sind. Und dann in 2008, das war ein Jahr nach, dass mein Mann sein Leben genommen hat, war ich selbst sehr krank. Ich hatte eine Myelitis, das ist eine Rückenmarkentzündung. Und von einem auf den anderen Tag hatte ich eine Querschnittlähmung. Ich konnte nicht mehr laufen. Ich konnte nicht mehr laufen, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich war total abhängig. Ich war im Spital. Und dann habe ich erst bemerkt, was das mit einer Person tut, was mit mir gemacht hat, wie ich im Spital kam und total abhängig war.
Und ausgeliefert, ne?
Ausgeliefert. Und was ich dort erlebt habe, ist echt grausam. Es war echt schrecklich. Und da hat es angefangen, mein Prozess. Hey, was ist das eigentlich? Warum behandeln die Leute mich so? Was ist da? Was haben die überhaupt nicht, bemerken die überhaupt nicht, was das mit mir tut, wenn die so mit mir reden, was die zu mir sagen? Ja, sie sind ihren ganzen Leben in einem Rollstuhl. Stell dir mal vor, du bekommst, wenn du 52 bis dieser, du hast noch Kinder in der Pubertät.
Potenziell traumatisieren.
Absolut. Also, ja. Mhm. Und ja. Das war für mich der Grund, da mal richtig weiter zu tauchen. Aber das war nicht das Ende, weil in diese 4 Jahre wurde ich kranker und kranker eigentlich durch all diese schulmedizinische Eingriffe und bin dann schlussendlich mit Krebs geendet. Und das war echt der Hammer, was da passierte.
Speiseröhrenkrebs, ja. 2013?
2011 bekam ich die Diagnose Speiseröhrenkrebs. Aber es hat bis 2013 gedauert, bis dass ich wieder ein bisschen zurückkam und normal wurde. Weil in der Zwischenzeit habe ich natürlich die konventionellen Behandlungen gehabt und mit allen gesundheitlichen Seiteffekten, direkten Effekten, was meinen Körper noch kranker gemacht hat.
Bevor wir darüber sprechen, wie deine Reise auf der Heilungsebene weiterging, wie würdest du heute, wenn du zurückblickst, beschreiben, was durch den Freitod deines Mannes damals auf deiner Körperebene in Gang gekommen ist, was dann mit der Entzündung im Rückenmark begann oder im Rücken, in der Wirbelsäule, über den Querschnitt ging bis zu dem Speiseröhrenkrebs? Was geschah da auf der Körperebene mit all dem Wissen, das du heute hast?
Ja, das ist zwei Ebenen. Ein Kindheitstrauma, was wieder aktiviert wurde, was ich nicht bewusst war, wie sehr das noch in meinem Körper war, weil der Körper ist ja das Unterbewusstsein.
Oh ja.
Ja, und der Körper reagiert im Moment, hier und jetzt, als ob das Trauma wieder passiert. Und Trauma ist ja auch nicht das, was uns passiert, sondern das, was mit mir passiert, als Folge, was da passiert ist. Mhm. Und ich war als Kind, war ich als 8 Monate alter Baby, infektiert mit Typhus und kam als 8 Monate alter Baby im Spital, wurde isoliert, festgebunden, weil ich dürfte mich selbst nicht wieder infektieren. Festgebunden, alleine, isoliert von meinen Eltern, die komplett dürften nicht kommen. Und war 3 Monate in Isolation. Und erst nach 5 Monaten dürfte ich wieder nach Hause. Aber wie meine Eltern zu mir dürften kommen, habe ich die abgelehnt. Weil ich war natürlich ein verlassenes Kind. Mhm. So dieses Kindheitstrauma.
Also du warst schon in dir verschwunden eigentlich.
Genau.
Und komplett abgeschnitten.
Mhm. Und ich kann sagen, ich habe, bis ich meinen Krebs bekam und alles, was danach gekommen ist, hatte ich eigentlich keinen Kontakt zu meinem Körper. Mhm. Ich war komplett abgeschnitten, habe aber weiter gelebt.
Funktioniert.
Bin funktionell geworden und ich war intelligent und habe dann mein Lernen, mein Intellekt sehr genützt. Bin Psychologe, ich habe verschiedene Studien gemacht, weißt du, alles auf dieser Ebene. Workaholic geworden, ja, das sind alles die Bewältigungsstrategien, aber ich war nie in mir hinein. Ich war nie zu Hause. Ich war immer da draußen. So, das war Kindheit, Aufwachsen in einer keine gute Bindung mit meiner Familie. Mhm. So auch immer in meiner Familie isoliert. Sachen, die dort passieren, hat alles die Folge. Und dann kann man sagen, wieder verlassen werden. Ne? Weil mein Mann geht, er verlässt mich unerwartet. Das Unerwartete, das Grüsame, das Verlassenwerden und alleine gelassen werden. Und ich wusste nicht, dass ich schon so abgeschnitten war, dass dieser Selbsttod mich eigentlich in mich verschwunden lässt. Mhm. Ich war weg. Ich war überhaupt nicht mehr in dieser Welt. Mhm. Und dann hat mein Körper angefangen zu reagieren. Weil das ist natürlich hoher Stress, wenn du komplett in Überlebensmodus kommst.
Ja, also das ist ja wirklich der typische Fall von einer schweren Retraumatisierung.
Absolut.
Die natürlich auch sehr schwierig einzuordnen ist, wenn man die Basis gar nicht kennt, weil ja der Körper sich erinnert, aber wir haben es ja kognitiv nicht mehr im Bewusstsein.
Genau.
Du konntest dich ja nicht daran auf Verstandesebene erinnern, ich lag zwischen 8 und 13 Monaten im Krankenhaus.
Genau.
Ja.
Und mein Körper hat einfach reagiert. Und mein Geist ist abgeschaltet. Ich kam, was wir denn aus der Polyvagaltheorie sagen, komplett in Hypoarousal, Numbing. Ich konnte auch nicht mehr funktionieren. Ich wurde natürlich krankgeschrieben, weil ich war damals in einer Klinik tätig und hatte ein ganzes Team unter mir, konnte nicht mehr funktionieren, ich konnte nicht mehr organisieren, ich konnte nichts mehr, ich konnte richtig nichts mehr erinnern. Ich konnte, was ich eine Stunde vorher gemacht habe, wusste ich nicht mehr.
Und das ist vielleicht wichtig rauszuarbeiten, weil nicht jeder, der uns zuhört, ist so familiar mit Trauma, wie du und ich das sind. Das hängt damit zusammen, dass gewisse Areale in unserem Gehirn gar nicht mehr aktiv sind, die
Stimmt.
wir eigentlich bräuchten, um ganz stinknormale Alltagsdinge zu bewältigen. Aber der Körper ist so außer Kontrolle, muss man ja eigentlich sagen, in diesem Hyperarousal, in dieser extremen Übererregung, dass wir deswegen an dieser Stelle nicht funktionieren. Und da hilft auch nicht eine Mütze Schlaf.
Gar nicht,
ja.
Weil das ist ja die Reaktion vom Nervensystem.
Genau.
Und entweder gehen wir in diese Hyper,
ja.
werden hyperaktiv, unruhig ins Tun. Und das war eigentlich mein vorheriger Start.
Und dann ging es in den Shutdown.
Und ich bin dann total runter auf die Leiter. Ich beschreibe das in meinem Buch, der Leiter, wo wir oszillieren, hin und hoch. Und ich bin dann total unten an der Leiter. Ich war immobilisiert.
Genau.
Und das ist dieser Hypo-Arousal. Und das ist natürlich der Zustand vom Nervensystem. Aber der schaltet dann ab.
Mhm.
Ja, und diesen Teil nimmt es einfach übrig. Und da bin ich und da war ich. Und daher war es ja auch nicht so fremd, dass ich eine Krankheit bekam am Nervensystem. Eine Entzündung an meiner Basis. Das, wenn wir das von der Energiemedizin betrachten, das erste Energiezentrum.
Die dich immobilisiert hat.
Genau.
Und dir dann auch noch die Sprache genommen hat.
Genau.
Oder die,
ja.
Ja, oder die Nahrung. Oder
ja,
wie ging es weiter?
Wie ging es weiter? Das dauert noch so 3 Jahre, dass ich immer mehr runter in die Spirale kam.
Mhm.
Weil, was passierte? Natürlich, ich hatte diese Myelitis, diese Nervenentzündung. Das heißt, der Schutz war weg. Ich konnte nicht mehr laufen. Ich war im Rollstuhl, ich war abhängig, konnte nicht mehr arbeiten. So, ich bekam noch mehr Stress. Und was tun die in dieser Situation? Und ich bin gerettet durch die Schulmedizin. So, du hörst mich nichts Negatives drüber sagen. Aber dieser Dexamethason, Isprednison, sind Kortikosteroiden. Die habe ich 2 Jahre nehmen müssen.
Mhm.
Nicht nur nehmen, sondern erst durch die Infusion. Und diese Cortison ist ein Stresshormon. So was behandeln die? Stress mit Stress.
Mhm.
Und was tut das auf der hormonalen und körperlichen Ebene? Gibt eigentlich noch mehr Stress im System. So es unterstützt diese Entzündung und hat langsam in 2 Jahren mein Nervensystem repariert, aber es hat mein ganzes Immunsystem kaputt gemacht.
Mhm.
So, ich kam aus dieser Nervenentzündung raus, ja, dieser Rückenmark, es ist nicht nur Nerven, es ist ja der Rückenmarkentzündung, kam ich raus und bekam eine Autoimmunkrankheit, weil 2 Jahre Stress mit Stress behandeln gibt, was die sagen, Seiteneffekten, aber das ist natürlich ein Direkteffekt, es ist kein Seiteneffekt, gab noch mehr Stress. Und dieses Medizin ist ein Stresshormon und hat mich total irgendwie in Aggressionen gebracht, in Wut gebracht, ich kannte mich selbst gar nicht mehr.
Mhm.
Ich habe mich komplett verloren in dieser Zeit. So, ich wusste, dann war ich in dieser Zeit, und dann spreche ich jetzt Ende 2010, war ich bei einem Psychiater, weil ich wusste, ich wollte nicht mehr leben. Ich war bei einem Magen-Darm-Spezialisten wegen Problemen an meiner Schleimhaut in meine Speiseröhre. Ich war beim Mundspezialist, ich war bei Gynäkologe, ich war bei so vielen Ärzten. Und alle haben mich immer mit das Gleiche behandelt, ein Stresshormon. Das war die einzige Lösung. Noch mehr Cortison.
Und das Immunsystem unten.
Ja. Aber ich wusste, es ist irgendwie, und ich war in meinem Geist, wie als ob ich unter ein Glas saß, so ein Glasstolp. So, da, ich habe Leute gehört, aber ich konnte nicht richtig hören. Es ging keine Information mehr in meinen Kopf, aber es kam auch nichts mehr raus.
Würdest du sagen, dass du im Grunde genommen zu der Zeit in so einem dauerhaften Zustand von Dissoziation gelebt hast?
Absolut. Mhm. Komplett dissoziiert. Aber das war eigentlich mein normaler Zustand vor dieser Zeit.
Ja, das ist so krass.
Aber überhaupt nicht bewusst. Und erst nach diesem Trauma und diese traumatischen Behandlungen wurde mir langsam etwas bewusst, da ist etwas anderes, was das in dieser Ebene hält. Aber ich hatte keine Idee. Und dann kam erst nach meiner Krebsdiagnose kam das von Buch von Bessel van der Kolk.
The Body Keeps the Score, ja, heißt es auf Englisch. Verkörperter, ja, Schrecken heißt es auf Deutsch. Für jeden Menschen, der sich mit Trauma auf einer tieferen Ebene befassen möchte, unbedingt ein Must-Read. Ich finde, in guten Dosierungen zu verstoffwechseln und nichts unbedingt für den Nachtisch.
Ja, weil es ist eigentlich für Therapeuten geschrieben, ja, ne? Und für Professionals. Und ich habe das natürlich als Professional gelesen, aber auch als Erfahrungsperson.
Ja.
Weil, und da fing mein Weg an. Da hat mein Weg angefangen. Und dann kam ich durch eine gute Freundin auf den Weg vom Joe Dispenza. Mhm. Da bin ich eine Weile mit unterwegs gegangen. Ab da habe ich bemerkt, das löst etwas. Es gibt mir eine Richtung, es gibt mir Hoffnung. Aber es hat sich auf der körperlichen Ebene, hat sich da noch immer etwas, und geistig immer etwas war da, was ich nicht wusste. Mhm. Und dann begegnete ich natürlich Gabor Maté. Weil was sich in dieser Zeit bei mir auch wieder aktiviert hat, obwohl ich da schon viele Jahre von weg war, war Magersucht. Ich hatte durch diese Cortison hatte ich natürlich sehr zugenommen am Gewicht. Und während meiner Pubertät war ich magersüchtig und hatte Bulimia. Und weil ich so viel zugenommen hatte,
kam die alte Coping-Strategie.
Kam meine Coping-Strategie mit dem Essen wieder zurück. Und dann hat mir jemand das Buch Die Hungry Ghosts, Hungrige Geister von Gabor Maté, gegeben und gesagt, Anouk, schau da mal rein, weil das musst du unbedingt jetzt lesen, das ist Trauma. Und dann wusste ich sicher, es ist noch etwas anderes zu lösen. Ja, ich kann auf diesen Happy Weg gehen. Es ist gut, dass ich das gefunden habe.
Aber etwas fehlt.
Genau. Es war etwas, was nicht noch durchgearbeitet hat bei mir. Und ich war schon am Meditieren, aber das ging mir einfach sehr leicht. Und ich habe immer gedacht, aber das war eigentlich, dass ich immer wieder in diesen dissoziativen Zustand kam. Und da kam ich zurück, kam ich wieder in diesen Körper mit all diesen Problemen, all diesen Schmerzen, diesen Krebs, alles, was noch da war. Und dann habe ich bemerkt, hey, das stimmt nicht. Ich kann meditieren, aber da ist etwas nicht gut, wenn ich das mache, weil ich muss immer wieder zurück zu diesem Körper. Aber ich komme dann nicht gut rein. Und ich habe auch nach einem Retreat war ich wieder komplett dissoziiert. Und dann habe ich selbst nochmals eine Therapeutin gesucht, die aber auch schon durch Gabor ausgebildet war. Und dann ist mir, und mit dem Internal Family Systems von Richard Schwarz, und dann wusste ich, es ist etwas anderes da.
Da würde ich so kurz eine kleine Pause machen, weil das finde ich einfach faszinierend und das soll auch etwas sehr Ermutigendes sein für euch, ihr Lieben, die ihr diese Folge hört, was die Anouk da teilt, weil auch aufgrund meiner eigenen Erfahrung kann ich bestätigen, dass bei vielen Menschen mit unaufgedeckten Traumafolgen, auch wenn es ihnen vielleicht noch nicht bewusst ist, so eine Stimme da ist, vielleicht die innere Stimme oder eine liebende Intelligenz, vielleicht unser wahres Selbst, unser Kern-Ich, wie auch immer, die so eine tiefe Gewissheit in sich trägt, da ist noch etwas anderes. Da muss es noch etwas geben. Und wenn diese Menschen auf Trauma-Informationen treffen, dann geht da plötzlich, eröffnet sich eine Welt, die so enorm riesig ist und so viele wertvolle Erkenntnisse liefern, die so entlastend auch sind. War ja, das bei dir auch so?
Ja, das war bei mir auch so echt. Ich kann dir sagen, dass ich diese Selbstverfremdung, ja, die ich so lange in mir getragen habe, nicht wusste, dass es verfremde Anteile in mir waren aus der Kindheit. Dass wie ich die kennenlernte und meine Körperreaktionen dazu, weil es ist immer der Körper. Die Merkmale von Trauma, die sind im Körper, im Nervensystem, ja, in unsere Bewältigungsstrategien, in unsere Beziehungen, in wie wir in unsere Neurozeptionen, unsere Perzeptionen, in unsere Überzeugungen und wie ich das alles so zusammenbringen konnte zu diese verfremde Anteile aus der Kindheit und sehen konnte, hey, das ist aus diesem Alter. Ah, das ist aus diesem Alter. Ah, das ist aus diesem Alter. Da konnte ich das abholen.
Und so fühlt es sich an.
Und da, ja, integrieren, mhm, und sie abholen, dieses kleine Mädchen, weißt du, was da in Isolation im Spital war.
Ach, so schön. Mhm.
Und dieses kleine Mädchen, was später durch einen Zustand mit meinen Eltern in ein Kinderheim kam. Weil es hat in meinem Leben immer wieder das gleiche Thema gegeben. Verlassen werden. Mhm. Und in mein ganzes Leben bin ich zweimal Witwe geworden. Das erste Mal, wie ich 29 war und das zweite Mal um 50 herum. Mhm. Und zweimal verlassen worden, aber schon in meiner Kindheit wurde ich oft verlassen. Nicht wegen schlechter Eltern, ja, traumatisierte Eltern, unbewusste Eltern. Aber und emotionale Vernachlässigung, weil ich nicht in eine warme Familie aufwachsen konnte. Mhm. Und dieses Verlassenwerden war mein Thema mein ganzes Leben. Mhm. Und dann verließ mich der Mann, wo ich mich sicher mitgefühlt habe, endlich Kinder mitbekommen dürfte und mich mit verbinden dürfte, verließ mich wieder und nimmt sich selbst das Leben. Mhm. Aber das war natürlich auch eine Beziehung aus Trauma heraus, weil er war so traumatisiert, auch ein traumatisierter Mensch.
Ja, das sogenannte Trauma-Bonding.
Genau.
Haben wir eine Folge aus dem letzten Herbst, die verlinke ich euch nochmal in den Shownotes mit der Caroline Middelsdorf.
Habe ich gehört.
Ah, wunderbar. Ja. Die ja auch in Holland ihre Wurzeln hat sie in Deutschland, aber sie, ja, lebt in Holland. Und genau, dieses Trauma-Bonding ist tatsächlich was, das finden wir häufig, ja, in Beziehungen, auch in meinen. Also ich, ja, weiß heute, ich habe immer traumatisierte Partner gewählt, weil wir uns ja in unseren psychologischen Wunden erkennen und begegnen. Ne?
Genau, das ist es.
Ja.
Und so hat sich diesen Prozess weitergelaufen und ich habe dann neben meiner persönlichen Entwicklung, was ich diese letzten 12 Jahre gemacht habe, seitdem ich diese Krebsdiagnose bekam, ja, da habe ich viele Sachen machen müssen, um mich richtig auf den Weg zur Heilung zu bringen. Aber das war das Ganzheitliche, weil ich habe bemerkt, dass wie ich auf den Weg gegangen bin mit Gabor Maté, weil er integriert ja auch das Ganzheitliche, er war ja Arzt, hat aber auf die andere Seite als Arzt bemerkt, wie viel Trauma da war. Und hat sich,
bei ihm selber ja auch.
Ja, bei ihm selber, ja, sicher. Er war ja auch erst 40, ja. Ja, wo er bemerkt hat, hey, ich bin eigentlich ein Trauma, ich habe Trauma in meinem Leben erlebt und das hat mich so geprägt. Und das ist mein Leben aus dieser Traumawunde heraus. Und Bewältigungsstrategien und Glaubenssätze und alles, was wir da haben. Und das ist auch, diese Ebenen muss man auch alles anfangen zu beobachten. Aber was ich wusste, weil ich vorher mal in Indien gelebt und gearbeitet habe und schon in Kontakt war mit der östlichen Psychologie, wusste ich, dass die östliche Psychologie aus dem Bewusstseinskonzept herausdenkt. Und wie ich auf diesem ganzheitlichen Weg gegangen bin, habe ich bemerkt, das geht viel über Bewusstsein, die Wahrnehmung, nicht die Analyse, sondern die Wahrnehmung. Mhm. Und das ist ja auch, was Bessel van der Kolk und Peter Levine in ihren Büchern beschreiben und Gabor Maté auch. Mhm. Es geht nicht um die Analyse. Es geht auch nicht um dem, was passiert ist, sondern über das, was es mit dir gemacht hat. Und das kannst du nur erreichen, durch Wahrnehmung und Bewusstsein dahin zu bringen. Und das hat mich professionell auf eine ganz total andere Ebene gebracht, aber auch persönlich. Mhm. Und das da hat natürlich die Arbeit von Joe Dispenza viel beigetragen, aber auch die Arbeit von Bruce Lipton. Das hat mir so geholfen, dieses Wissen. Mhm. Dieses Wissen hat mir so geholfen, meine eigene Heilung zu starten. Weil unsere Körper heilen uns, wenn die Zustand, die da, diese energetischen Ebenen, unsere Glaubenssätze, unsere Gefühle, unsere, wie sagt man das, Schmerz, die so eingefroren in dieser Zeit ist, wenn wir das lösen können, wenn wir da Bewusstsein hinbringen und es durchgehen können, weil wir müssen,
Fluss kommt, ne?
Genau, mhm. Weil wir müssen da durch, wir müssen durch die Körper hin, wir müssen durch unsere Systeme hin, um das befreien zu können. Wir können das durch unseren Geist machen, der größer ist als unseren Körper. Aber wir müssen unsere Körper mitnehmen. Mhm. Weil erst dann kann die Selbstheilung anfangen. Mhm. Und das habe ich aber langsam lernen müssen, weil ein Schlüsselwort für die Zuhörer ist, wenn es richtig um Trauma geht, ist das Schlüsselwort langsam.
Ja. Yeah. Also ich sage das immer gerne dazu, es gibt so ein wunderbares Zitat von Leo Tolstoi, das lautet, "The most powerful warriors are patience and time." Deswegen stehen diese beiden Worte auch hier auf meinem Arm tätowiert.
Schön.
Weil sie mich daran erinnern. Und ich finde es so wertvoll, dass du es auch nochmal sagst, weil natürlich wir Menschen mit Traumafolgen natürlich oft einen großen Leidensdruck mitbringen, oft eine lange Geschichte, häufig auch eine lange Therapiehistorie.
Absolut.
Und wir wünschen uns natürlich sehnlichst, dass, ich setze diesen Satz in Anführungsstriche, es vorbei ist.
Ja.
Und das ist total zu würdigen und auch total verständlich. Und gleichzeitig ist Traumaheilung aber so ein wahnsinnig komplexer Prozess, so vielschichtig, und wir müssen uns ja neuronal umbauen.
Genau. Und diese selbstgesteuerte Neuroplastizität,
genau.
Da brauchen wir konzeptuelles Bewusstsein, aber auch Körperbewusstsein.
Schön, ja.
Weil sonst kann das nicht ändern. Weil das Gehirn will immer das Gleiche. Es hat uns natürlich vorher immer geschützt. Daher macht es auch immer das Gleiche und ist es auch tief in dieses Reptiliengehirn reingegangen. Aber wir brauchen das Gehirn und die selbstgesteuerte Neuroplastizität, um uns umzuprogrammieren.
Mhm,
ja. Aber das ist nur, wenn wir den Körper mitnehmen und spüren, wo im Körper werde ich aktiviert.
Mhm. Und ja, ich finde es mal so interessant, das ist so ein schönes Beispiel, wenn uns jemand begegnet und unsere Nervensysteme stehen konstant miteinander in
natürlich,
Interaktion.
Natürlich, wie die Bäume und die Natur miteinander redet, oder? Sind wir ja. Immer im Austausch.
Ganz genau. Und wenn wir uns dann mit jemandem treffen, der vielleicht gerade aus der Arbeit kommt und im Stau stand und keinen Parkplatz gefunden hat und sagen, wow, du bist aber gestresst. Und der sagt so, nee, ich bin nicht gestresst, wieso? Nee, alles gut. Und dann versuche ich den Menschen auch mal zu vermitteln, er merkt es nicht.
Ja, genau.
Wir merken den, also der Stress den ist für uns so normal.
Das ist auch genau das Buch von Gabor, genau. Das neue Normal. Wir haben angefangen, die Sachen so normal zu finden.
Aber das ist es.
Aber es ist eigentlich sehr toxisch.
Ja, genau.
Und daher bekommen wir ein toxisches Gehirn. Und wenn wir ein toxisches Gehirn haben, mit all den Botenstoffen, die in unseren Körper reingehen, in jeder Zelle, werden wir toxisch. Und so entstehen Krankheiten.
Genau.
Aber wir müssen durch diese Toxizität hin, um wieder gesund zu werden. Aber wir müssen uns erst bewusst werden.
Mhm.
Und wie werden wir uns diese Toxizität bewusst?
Durch
Körperbewusstsein.
Ja.
Ja, weil wenn ich habe, da kann ich noch ein sehr gutes Beispiel geben.
Gerne.
Meine Speiseröhre Krebs, die hat natürlich nicht angefangen, sich zu entwickeln. Nach mein Mann sein Tod. Die war schon da, wegen meiner Essstörung.
Säure und...
Mm-hmm. Genau, wegen diesen ständigen Erbrechen. Ich habe von 19 Jahren ab 12 bis 19 Jahre später meinen Körper immer erbrechen lassen.
Mm-hmm.
Und dass ich ab 12 mit dieses Erbrechen und diese Magersucht begonnen bin, hat auch mit etwas zu tun, was noch früher da war. Und das war eigentlich mein Kindheitszustand im Spital. Das hat mein Nervensystem so konditioniert und programmiert, dass ich gar nicht mehr normal essen konnte.
Mhm.
Ich habe schon als Kind immer gespuckt.
Bist du intubiert worden auch als Kind?
Ah, ja.
Interessant.
Ja, ich bin intubiert worden und ich habe lange durch eine Sonde gehabt, bis ich wieder normal essen konnte. Und das ist das ursprüngliche Trauma.
Sehr spektakulär, der Zusammenhang.
Das ursprüngliche Trauma ist das Kind im Spital intubiert, später sondiert, durch eine Nasensonde. Und später konnte ich nicht normal schlucken. Ich habe als Kind, wenn ich aufgeregt war, das war so ein Satz in meiner Familie, ach, sie wird wieder spucken. All meine Schwester und Bruder haben immer, da hast du unsere Spucke.
Hast du weil immer noch versucht, was loszuwerden?
Ja, weil ich konnte nie normal verdauen. Wenn ich aufgeregt, wenn ich Stress war, noch mehr Stress. Eigentlich, mein Körper war immer in Stresszustand. Ich war unruhiges Kind. Ich war entweder sehr aktiv oder ich habe nur geschlafen. Und das war, ich bin immer so zwischen diesen Hyper und
Hypo.
Und mein Fenster auf Toleranz, mein war natürlich sehr schmal, weil ich war immer gleich aus dem Gleichgewicht. Wenn etwas von draußen mir als Kind schon stressiert hat, einen Vortrag halten auf die Schule, eine Prüfung machen, etwas Neues lernen, Sachen haben mich immer Stress gemacht.
Mhm.
Und dann konnte ich nicht essen. Dann war ich sehr schnell voll. Und ich weiß jetzt, alles hat zu tun mit das Nervensystem. So mein Nervensystem war ständig überfordert. Und das ist natürlich, was Gabor in seinem Buch sehr gut beschreibt und ich in meinem Buch auch beschreibe, ist, wie schon als Kind unser Nervensystem programmiert ist. Und wenn das Alarmsystem, normale System, defekt ist, ist das eigentlich unsere Überwachungssystem, was normal da ist, ist auch defekt.
Mhm.
Und ich habe dann auch gar nicht mehr gewusst, was Sicherheit war. Ich habe mich immer unsicher gefühlt.
Und hast darin aber die Sicherheit gefunden.
Genau.
Ja, die Sicherheit in der Unsicherheit. Kann ich eine Geschichte von mir teilen? Ich habe bis heute einen sehr niedrigen Ruhepuls und hatte aber schon die Diagnose mit 15 oder 16, dass ich teilweise ging der Ruhepuls unter 40, so 38 und so. Und ich lag mal, das habe ich hier schon öfter erzählt, steht auch im Buch, ich lag mal in der Nähe von Dresden im Krankenhaus mit einem Ruhepuls von 28. Da hätte man mir fast einen Schrittmacher eingebaut. Und die Theorie einer Traumatherapeutin, die ich auf meiner Strecke irgendwann mal getroffen habe, war, dass im Grunde genommen durch das kontinuierliche Abstürzen in den dorsalen Vagus, in den Shutdown, dass dieser niedrige Ruhepuls im Grunde genommen die Grundkonfiguration war, die ich mitgebracht habe.
Das glaube ich dir.
Das glaube ich mittlerweile. Also ja. Ich bin da heute total von überzeugt, weil ich auch bis heute, ist erst wieder vor ein paar Monaten passiert, in Phasen von sehr hohem emotionalen Stress, passiert es immer wieder wie eine Panikattacke und in die Ohnmacht zu gehen oder in den Shutdown ist genauso eine Dysregulation wie eine Panikattacke.
Genau.
Und in solchen Phasen passiert es mir immer mal wieder, dass ich dann nachts plötzlich ich gehe dann nachts auf die Toilette und dann merke ich schon, shit.
Wow.
Und dann finde ich mich wieder und liege auf der Erde.
Ja.
Und bin im besten Fall glücklich gefallen und habe mich nicht verletzt.
Ja. Also aber das hat da sicher mit zu tun.
Das denke ich auch, ja.
Das ist alles durch die Nervus vagus. Und der reguliert ja fast alle Organe.
Genau.
Und wenn der dysreguliert ist, ständig Dysregulation da ist, dann gehen all unsere Körper und Körpervibrationen, Energien aus dem Ruder. Das ist einfach so. Und wir wissen, dann sind wir da und dann wissen wir nicht, dass das eigentlich mit dem zu tun hat. Aber wie schön, Kathi, dass du das jetzt erkennen kannst.
Total.
Weil dann
total.
Kannst du auch dich selbst wieder lernen zu regulieren. Weil das, wie ich das kennenlernte, dass es eigentlich eine Situation von meinem Nervensystem ist und ich wusste, es gibt Regulationsfähigkeiten dafür, was dann auch später dann die Emotionen wieder reguliert und dann diesen Körperzustand wieder regulieren kann. Das war jetzt der Weg raus. Und dann kommen all diese schönen Techniken, Atemübungen, Nervensystemübungen, die Polyvagaltheorieübungen, Meditation, weil erst dann, wenn man die Fähigkeit gefunden hat, sich selbst durch die Körperwahrnehmung und das Wissen selbst regulieren können, dann erst können wir anfangen, mit Meditation richtig zu machen.
Ja.
Weil sonst ist es sogar gefährlich.
Ja, absolut. Also gerade bei Meditation, bei gewissen Techniken, die einfach zu pushy sind oder einfach zu viel, es ist nicht selten, dass Menschen mit Traumafolgen dann dissoziieren. Ne?
Oder psychotisch werden.
Psychotisch werden.
Ich habe es miterlebt auf Events, große Events, wo ich nachher die Betreuung machen müsste von psychotischen Leuten. Aber da wusste ich immer, da ist Drama drin. Aber dann ist nach solchen Events oft keine Betreuung. Dann gibt es keine Sicherheit. Die Leute gehen nach Hause und sind total weg.
Ja.
Und die Familien.
Auch Meditationsretreats, also auch wenn man in Schweigeretreats geht oder auch auch selbst in Klösterretreats etc.
Ich weiß.
Man darf da wirklich sehr sensibel mit sein. Ich habe ja eine Folge auch schon mal gemacht über traumasensible Meditation, weil wenn wir dem Nervensystem die Möglichkeit nehmen zu flüchten, indem wir den Körper zwingen, still zu sitzen oder die Augen zu schließen und dem Körper die Möglichkeit nehmen, nach Gefahren zu schauen, da kann schon ganz schön Stress entstehen im System.
Absolut. Und das Nervensystem macht einfach Shutdown und du fliegst raus.
Ja, bist raus.
Und das, letztes Jahr noch hatten wir einen Sohn von einem Freund von mir, einen sehr guten Freund und Kollegen, der ist in einen stille Retreat gegangen, in ein Kloster. Und der ist psychotisch rausgekommen.
Wahnsinn.
Und er hat als vierjähriger Sohn seine Mutter verloren. Und er hat nie gedacht, dass so ein Retreat ihm so etwas geben würde. Und da wurde mir nochmals klar, dass dieses Bewusstsein über Meditation und Trauma mehr erzählt werden muss.
Unbedingt.
Und dafür bin ich dich auch so dankbar, dass du mich hier für deinen Podcast eingeladen hast. Weil das ist echt eine sehr wichtige Botschaft. Weil viele Leute gehen jetzt auf die Suche. Es ist auch viel da. Aber dieses Trauma informiert sein, über dass das auch nicht so einfach übersehen werden muss, ist wichtige Botschaft.
Ja, finde ich auch. Dafür gehe ich ja auch los. Also deswegen freue ich mich auch sehr, dass wir beide das Gespräch führen. Wir sitzen hier backstage in der St. Jakobshalle in Basel und ich glaube, über uns laufen Wasserleitungen. Also wenn ihr ein Geräusch wahrnehmt im Hintergrund, dann stehen wir nicht unter der Dusche, sondern es ist der Raum, in dem wir uns hier gerade befinden. Und, aber das macht es ja auch nur lebendiger.
Ja, sicher. Es ist ein Live-Interview.
Ein Live-Interview, genau.
Eine Live-Begegnung.
Ja, so ist es.
Danke.
Du hast dann deine Ausbildung gemacht bei Gauer Mathé.
Ja.
Aber wie ging deine persönliche Heilungsreise weiter?
Meine persönliche Heilungsreise ging weiter. Mit dem Krebs erstmal kam ich bei die Kelly Turner. Und Kelly Turner ist eine Ärztin, Onkologe. Und sie hatte das Buch geschrieben, Radikale Remission. Und sie hat mich einfach auf den Weg gebracht, das ins Glauben, weil das braucht man, Hoffnung. Ja, sie hat auch ein anderes Buch geschrieben, Radical Hope. Mhm. Ich weiß nicht, ob das auch auf Deutsch schon übersetzt
Kelly
ist.
Kelly Turner.
Kelly Turner, ja. Und sie hatte 1500 radikale Remissionen studiert. Und ich bin natürlich auf die Suche gegangen, weil ich bekam das Nocebo, wo ich meine Krebsdiagnose bekam, nicht ein Placebo, sondern ein Nocebo.
Mhm. Magst du es kurz mal erklären für all die
Ein Nocebo ist eigentlich, ein Placebo ist, ich werde dich heilen und ein Nocebo ist, ich werde dich schaden.
Und also eine Angst vor der Chemotherapie zum Beispiel.
Ja, kann aber auch, ich bekam die Botschaft, wo sie mir erzählt haben, ihrem Problem in ihre Speiseröhre ist jetzt ein Krebs geworden, nur 15% der Leute überlebt diese Diagnose.
Wow.
Es ist eine sehr schnell wachsende Tumor. Es war ja auch innerhalb von ein halbes Jahr entstanden. Und es wächst sehr schnell. Und viele Leute sterben dran.
Mhm.
Das war die Botschaft, wo ich mit aus dem Zimmer ging. Und dann habe ich einfach angefangen zu suchen. Weil ich habe gedacht, da muss mehr sein als das, was die mir jetzt anbieten. Aber die haben mir schon Chemo angeboten, habe ich auch gemacht. Bestrahlung habe ich auch gemacht. Aber während der zweiten Chemo bekam ich einen Herzinfarkt von der Chemo.
Mhm.
Und das ist eigentlich der große Wendepunkt geworden. Weil im Chemo machen die dann Stoffen rein, was diese kleinen Blutgefäße schließen. Weil Krebs wächst ja, und sicher dieser schnell wachsende Krebs, durch Blut. Und das ist ein sehr blutreiches Gebiet. Diese Schleimhaut, das da im Speiseröhre, daher überleben ja auch so wenig Leute das, weil das sehr schnell wächst, ohne dass man es weiß. Und diese Stoffe, die da, man da reinmacht, die schließen diese kleinen Gefäße. Und das hat bei mir einen Herzinfarkt ausgelöst. Und ich bin im Koma gekommen. Ich bin nah tot gewesen, sicher. Weil, wie ich zurückkam aus dem Koma, die haben mich 10 Tage im Koma wieder intubiert.
Das ist ja wirklich
unglaublich. Ja, siehst du den Zusammenhang?
Also es begegnete dir immer wieder.
Immer wieder,
ja.
Aber das war die letzte Begegnung. Weil, wie ich aus dem Koma zurückkam, habe ich zum ersten Mal gespürt, ich kann dir sagen, ich wurde wach und ich habe als Erste meine Hände gesehen und habe gedacht, wem gehören die Hände? Wer ist das? Und dann, oh, das sind meine Hände. Das sind meine Arme.
Wow.
Das ist mein Körper. Das gehört zu mir. Ah, was ist das da in meinem Kehl? Was ist das hier in meinem Blase? Was ist das alles dort im Körper? Ich habe eigentlich eine Wiedergeburt erlebt. Aber bin dann richtig so in meinen Körper wiedergeboren worden. Und ich habe alles spüren müssen, was ich anscheinend als Kind auch spüren musste.
Ein Blasenkatheter.
Aber dieses Mal mit mein erwachsenes Bewusstsein. Ein Blasenkatheter, ein Tube, Nasensonde, Infusion. Alles, was dieser Babykörper erlebt hat, habe ich in diesem Moment erlebt. Und bin damit aufgewacht. Und das war der Anfang der Wiedergeburt. Und nach diesem Moment kamen, und ich bin wiedergeboren mit, was die Anita Mojani gerade gesagt hat, ein Bewusstsein, dass es ein größeres Bewusstsein gibt, dann diesen Körper. Ich bin mit einer unendlichen Liebe und Mitgefühl für mich selbst aufgewacht. Und mit, ich weiß, Leute da auf die andere Seite, weil die haben mich echt zurück. Eine Person, ich weiß nicht, wer er war, er hat aber gesagt, du gehörst hier nicht. Und ich musste zurück in diesem Körper. Und ab diesem Moment begegne ich all diese schönen Leute, diese Lehrer, diese Mentoren, die ich jetzt die letzten 14 Jahre auf meinem Weg gehabt habe, weil es waren viele. Es war Joe Dispenza, Kelly Turner, es ist Anita Mojani, Greg Braden, Bruce Lipton, Alberto Villoldo, Gabor Maté, also Bessel van der Kolk, Peter Levine, all diese Lehrer, all diese Mentoren, jeder hat mir etwas gebracht, bis dass ich mein Buch schreiben konnte und sagen kann, ich bin heil. Und in diesem Weg hat sich langsam, wieder das Schlüsselwort, langsam mein Körper selbst geheilt. Weil es war nicht ich. Es ist dieses Bewusstsein, diese Selbstheilungsfähigkeit von unserem Körper, dass wenn diese Energien aus dem Weg gehen, diese alte, in der Zeit eingefrorenen Energien aus diesem Körper herausfliegen können, dass der Körper sich selbst regenerieren kann, weil die Proteine können wieder dahin, wo sie hingehen müssen. Dann erst heilen wir und regenerieren unsere Zellen sich. Und dann mit dieses Bewusstsein, dieses konzeptuelle Bewusstsein von was alles möglich ist in uns, das, was wir eigentlich sind als Mensch, unsere Kreatoren, Kreator oder Vernichtiger. Ja? Und bei Trauma ist es meistens so, dass wir nicht wissen, dass wir uns selbst am Vernichtigen sind, weil wir es nicht bewusst sind. Und dieses Konzept Bewusstsein, was wir in unseren Psychologiestudien überhaupt nicht lernen, ist das wichtige Konzept, wichtigste Konzept für Transformation. Weil wir können ohne Bewusstsein nicht transformieren. Und was ist, ja, wir können transzendieren, in Meditation gehen. Ja, das ist Transzendenz, aber das ist nicht Transformation. Und Transformation kommt durch Transformieren in Zustand im Körper. Dann erst ändern wir und unseren Körper heilen mit. Und ich bin jetzt 13 Jahre weiter ab der Diagnose. Und ich bin ganz geheilt. Ich habe ein kleines Stückchen noch in meinem Körper, in dieser Autoimmunerkrankung. Aber das ist mein Gott. Das ist mein Wahrnehmer wie du und dein Herzschlag.
Ja.
Weil das zeigt mich immer, wenn ich wieder raus bin aus diesem Bewusstsein.
Eins zu eins unterschreibe ich das. Ich habe auch eine beginnende Autoimmunerkrankung damals diagnostiziert bekommen. Und ich könnte ohne Cortison angeblich gar nicht älter werden.
Haben die mir auch gesagt.
Also ich nehme schon seit Jahren nichts mehr, außer ich komme in einen sehr, sehr hohen emotionalen Stress. Und dann kann ich die Uhr danach stellen, dann gibt es einen Schub und dann benutze ich auch mal wieder für 2-3 Tage eine Cortisoncreme. Aber ich weiß, ich kann es einordnen, ich kann den Zusammenhang herstellen, ich weiß, wo es herkommt. Und da möchte ich noch gerne mal einen Arzt zitieren. Habt ihr vielleicht gehört, die Folge mit dem Dr. Patrick Kugelmeier, das ist ein Zellforscher und ein Arzt für regenerative Medizin. Und er sagt, Krankheit ist immer eine Disbalance des Körpers.
Absolut.
Also wie können wir die Balance wiederherstellen, sodass der Körper sich heilen kann?
Und Kelly Turner sagt, es ist ein Energiemangel.
Ja.
Und das ist genau das Gleiche. Und eigentlich Bruce Lipton sagt es ja auch, es ist ein Energiemangel. Und wegen dieser Energiemangel, die ist ja meistens bei Trauma, wie ich gesagt habe, in der Zeit eingefroren und festgesetzt. Und wenn wir anfangen, all diese schönen Körpermethoden zu nützen und unseren Traumata aus unserem Körper rauslassen können, die Energie, die damit verbunden ist, bekommen wir immer mehr Raum, um in unsere Zellen das Selbstheilungsprinzip und genügend Energie dahin zu bringen. Und das braucht aber vier Ebenen. Das ist der körperlichen Dimension, der geistig-emotionalen, der energetische und der spirituelle Dimension. Weil wir sind ein multidimensionales Wesen. Wir sind nicht nur körperlich oder nur geistig. Wir sind multidimensional. Und wenn wir heilen wollen, ist es auch wichtig, dass wir all diese Ebenen nützen. Wie du auch sagst, wie du beschreibst.
Was möchtest du den Menschen, die uns jetzt zuhören und bei denen vielleicht sich eine kleine Tür geöffnet hat und die vielleicht den Gedanken haben, vielleicht sollte ich mich auch mal mehr mit dem Thema Trauma beschäftigen. Was magst du denen mitgeben als Botschaft?
Dein Buch und mein Buch.
Das war nicht abgesprochen.
Ja. Und sich auf den Weg begeben der Selbstheilung, weil man kann Traumata selbst heilen mit guter Unterstützung.
Ja.
Weil das ist wichtig, dich eine Weile gut begleiten lassen. Ich habe selbst auch noch immer Supervision.
Auf jeden Fall, ich
und
auch, klar.
Als professionell, aber das unterstützt mich natürlich. Ich bin ja in dieser Community von Gabor rein, aber auch in der Zwischenzeit bei Richard Schwarz, diese interne Familie anteilen. Und dich unterstützen lassen als Mensch und als professionell. Und den Weg vertrauen, aber nicht zu schnell gehen wollen, sondern nimm dir die Zeit, dieses Bewusstsein zu entwickeln. Weil Bewusstseinsentwicklung, und das habe ich letztes Wochenende öfter gehört, das ist auch, dass dein Nervensystem sich daran gewöhnen muss, an diese erneute Energie. Weil wenn du eine erneute Energie reinlassen willst, das ist wie eine Tasse Tee. Das hat dieser Lama so schön erklärt. Wenn der Tasse schon voll ist und du schüttelst immer mehr Tee, das läuft übrig. Das kann ja gar nicht reingehen. Du musst Raum machen in dein System, sodass etwas Neues reinkommen kann. Und dann wird das Neue langsam absorbiert als das Normale. Und das ist wieder da, das muss langsam sich entwickeln. Weil wenn das zu schnell geht, kann das verbrennen. Wenn du diese volle Tasse Tee zu schnell trinkst, verbrennst du deine Zunge. Und so ist das auch mit unserem Nervensystem. Wenn wir das zu schnell öffnen und zu schnell etwas Neues rein, kann es sogar eine Katastrophe werden.
Ja.
Und das ist wichtig.
Ja.
Das ist die Botschaft für mich, für die Leute, die zuhören. Und sich auf den Weg begeben und Sachen suchen, die bei dir passen. Weil ich habe in diese 14 Jahre viel gesucht, aber da waren auch sicher Sachen dabei, die nicht gepasst haben. Echt. Aber das muss man dann auch leider erfahren.
Ja? Lieber Anouk, ich liebe es, mich mit dir zu unterhalten. Ich liebe es, dass wir uns hier begegnet sind.
Ich auch, danke.
Ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal gewesen. Das habt ihr nicht mitbekommen, aber es gab gerade eine Phase im Gespräch, da war ich sehr still. Und da sind mir echt zwei Tränen übers Gesicht gekullert, weil, merke ich auch jetzt sofort, dieser Punkt. Meine Traumatherapeutin hat mir ganz am Anfang der Therapie, die über 7 Jahre ging, apropos langsam, gesagt, es gibt im Grunde genommen 3 Stufen in der Traumaheilung. 3 Phasen. Phase 1, es ist passiert. Phase 2, es ist mir passiert. Phase 3, es ist vorbei.
Ja.
Und diese Begegnung mit dem Kind, das du warst, als du aus dem Koma erwacht bist, in dem Bewusstsein, so habe ich mich damals gefühlt, als ich so klein war. Das ist ein gleichermaßen heiliger wie unendlich schmerzhafter Moment. Aber da passiert etwas so unvorstellbar Großes und Unerklärliches. Und ich danke dir so sehr, dass du auch deine Erfahrung da nochmal geteilt hast. Und ich glaube, es ist sehr spürbar auf der feinstofflichen Ebene, dass Anouk und ich Menschen sind, die einfach sehr viel Mut machen möchten.
Absolut.
Keiner will in den Schmerz. Wir alle fürchten uns davor. Und deswegen geht in kleinen Schritten und überfordert das eigene System nicht mit kathartischen Methoden, mit Drogenretreats, mit holotropem Atem oder holotropischem Atem, habe ich jetzt auch wieder ganz schlimme Geschichten von gehört. Kann für Menschen ganz toll sein, aber für Menschen mit Traumafolgen gelten andere Gesetze. Und ich finde, wir können darüber gar nicht oft genug sprechen.
Ja, vielen Dank.
Danke, dass du mein Gast warst.
Dankeschön.
Und mein großer Dank gilt zum Schluss natürlich wie immer euch, ihr lieben Menschen, und zwar von ganzem Herzen. Dankeschön, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr ihn weiter in die Welt schickt. Nächsten Freitag geht es weiter. Dann spreche ich mit Diana Sicher-Fritsch über eine Phase im Leben von uns Frauen, über die irgendwie keiner so richtig Bock hat zu sprechen, obwohl mal feststeht, dass keine von uns um diese Phase irgendwie drumherum kommt. Es geht um die sogenannten Wechseljahre oder auch die Menopause. Diana Sicher-Fritsch begleitet Frauen nämlich durch diese Zeit, und zwar nicht als Ärztin, sondern wie so oft als selbst Betroffene, aber vor allem auch als ein Mensch, der ein unglaubliches Wissen in sich trägt und uns ganz viele wertvolle Tipps an die Hand gibt, wie wir denn durch diesen Wechsel des Lebens einigermaßen geschmeidig durchkommen. Ich freue mich auf das Gespräch mit ihr und wünsche euch eine gute Zeit. Bis nächsten Freitag. Bleibt bitte wie immer gesund, bleibt zuversichtlich und auch 2025 stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.